Hallo, liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Herzteile, der Show, in der wir über Spiele sprechen, die uns am Herzen liegen, egal ob frisch erschienene Perle oder wiederentdeckter Klassiker. Und diesmal habe ich einen alteingesessenen Partner dieses Formats bei mir, nämlich den lieben Tim.
Hallo!
Tim, es ist heiß wie Sau. Ich wollte es erst als Einstieg machen, so das typische Deutsche, wir meckern über das Wetter, weil es ist ja nie toll, egal ob es warm ist oder kalt. Aber was mir viel mehr auf der Seele brennt, ja, als du das letzte Mal dabei warst, haben wir unter anderem über Blue Prints gesprochen und ich habe gesehen, dass du das Spiel gestreamt hast und auch schon in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe ein paar Zeilen dazu verloren hast. Magst du mich updaten zu deinem Blue Prints Erfahrungen?
Ja, gerne. Also, es ist ein absolutes Drecksgame. Nein, Blue Prints. Vor allem, seit ich das Spiel gespielt habe, verstehe ich eins, dass du sehr wohl überlegt wählen musstest, was du sagst, weil es super schwer zu beschreiben ist.
Ja.
Auch, weil ich jetzt im nächsten Video dazu machen möchte, wie vermittelst du Blue Prints? Vor allem, ohne halt zu spoilern. Es gibt halt leider so Games, bei denen ist die Faszination genau das, was man aber auch den Spieler eigentlich selber erleben lassen möchte. Und das ist oft die Problem, über solche Spiele da zu sprechen. Weil im Kern ist Blue Prints ja wirklich super simpel. Und ich glaube wirklich, dass es erst dann so richtig rüberkommt, wenn man es dann halt spielt. Jetzt hattest du mich halt immer direkt mit diesem Roguelike-Prinzip. Da bin ich ja immer voll drauf. Entschuldigung, ich muss kurz einmal hier. Bevor ich
kein Problem.
Witzige Sache. Also, ich versuche ein bisschen mehr im Code zu sprechen, weil auch ich möchte, dass viele Leute Blue Prints spielen. Ich habe das Spiel gespielt und ich hatte mega viel Spaß und es hat mich komplett gehuckt. Ich liebe diesen Puzzle-Part und ich liebe dieses Mysteriöse. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, ab zu dem Punkt, wo ich dachte, dass ich es geschafft habe, aber nicht geschafft habe. Und ich weiß nicht warum, ab dem Zeitpunkt hat das Spiel für mich sehr stark Faszination verloren. Weil irgendwie ich das danach nicht mehr wirklich gefühlt habe. Weil dann wurde es irgendwie anders. Dann wurde es irgendwie, dann, also alle meine Bemühungen, alle meine Strategien davor haben sich eben auf das Erreichen dieses einen Ziels beschränkt. Und da, da war meine Faszination. So, da hinging meine Kopfplanung. Und auf einmal sagt das Spiel, ha, das ist noch gar nicht das Ziel so, das ist ganz woanders. Du hast hier erstmal halt so einen Gegenstand und jetzt find doch erstmal raus, wo es überhaupt irgendwie, okay, das ist klar, wo es erstmal weitergeht, aber irgendwie war dann für mich der Reiz ein bisschen verflogen. Und ich habe es auch seitdem tatsächlich nicht weitergespielt, was aber auch ein bisschen daran lag, dass seitdem auch Switch 2 da war und einfach viele, viele aktuelle Games. Deshalb, ich habe es noch nicht so komplett abgeschrieben, aber ich habe wirklich gemerkt, wie der Take bei mir irgendwie nicht gezündet hat.
Okay, kurz für mich zum Verständnis, das können wir relativ spoilerfrei besprechen. Das Ziel des Spiels ist es ja, in einen finalen Raum zu gelangen.
Ja.
Bist du schon in diesen Raum gelangt oder hat es da eben davor, mit dem Schritt davor, dich verloren gehabt jetzt aktuell?
Mit dem Schritt davor. Es war das, wo man die ganze Zeit erstmal dachte, dass es das Ziel ist und dass es der Raum ist. Man hat sich natürlich da noch nicht die Mühe gemacht, die Räume zu zählen. Dann wäre man darauf gekommen, dass es nicht die Nummer sein kann. Aber halt ein gewisser Raum, der als das große Ziel gilt, wo ich dann am Endeffekt endlich drinne war. Und dann hat er gesagt, ah, hier hast du nur einen Schlüssel, jetzt such mal, wo es weitergeht.
Aber das Praktische bei mir war, ich wusste dann anhand von diesem Item, wo ich hin musste, und dann bekommst du ein, also weil du sagst, du hast kein Ziel. Ich hatte das Gefühl, ich hatte dann eben schon ein Ziel, weil ich wusste, okay, mein Plan muss jetzt nicht nur sein, ich muss innerhalb von den Ressourcen, die ich an einem Tag habe, dieses Item erhalten, sondern ich muss mit den Ressourcen auch noch zu einem anderen Ort und wieder zurück. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das war auch so ein bisschen das Problem, weil das große Problem ist immer die Ressource Schritte gewesen. So, dass ich halt immer, und ich hatte dann halt Upgrades gefunden, mit denen ich mehr Schritte hatte. Und ich habe richtig gut, und hab mir dann so einen Kopf gemacht, okay, wenn ich die Bedrooms dahin platziere, dann komme ich besser mit den Schritten. Und dann habe ich es halt mit dem vorletzten Schritt dahin geschafft. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass ich aber nochmal ganz woanders hin muss. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stand ich halt einer unschaffbaren Aufgabe gegenüber. Ich habe aber auch hinterher tatsächlich etwas rausgefunden, dass ich relativ viel Pech hatte. Denn ich habe einen gewissen Raum, der mir dabei hilft, den habe ich tatsächlich nie bekommen in meinem Playthrough. Einen gewissen Raum, den du einmalig platzierst, am besten irgendwo in der Mitte des Dungeons. Den habe ich nie bekommen. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Und da meinten alle, du hattest aber auch ein Pech, weil der hätte da wohl tatsächlich dann extrem bei geholfen. Und so war ich halt einfach in jedem Run diesem Problem gegenüber, dass ich halt nicht genug Schritte hatte.
Ich glaube, der Raum, das ist eben genau die Krux. Dieser Raum ist essentiell wichtig, weil auch hier codemäßig dieser Raum dient ein bisschen wie bei Souls Games als dieser Shortcut.
Ja, genau.
Und der erscheint, glaube ich, auf der linken Seite des Hauses primär. Und auch erst ab einer gewissen Höhe, also erst ab Reihe 5 oder 6. Also du kannst zum Beispiel dann dir als Ziel setzen, diesen Raum zu spawnen, weil der ist nicht so selten. Du
ja, musst aber auf der linken Seite sein. Wenn man weiß, dass es den gibt, ja, aber ich hab mal ins Glossar geguckt und so, aber du checkst ja nicht erstmal alle fehlenden 40 Räume ab, so, ne?
Ja, ja.
Oder weißt dann, dass gut, aber wenn der halt nie kommt, dann kann ich auch nicht explizit danach farmen. Also ich habe andere coole Räume bekommen, aber den halt nie. Und dadurch hatte ich halt jedes Mal von Anfang an das Problem, dass ich halt mit meinen Schritten mit Glück gerade mal Richtung Ziel kam.
Also wie gesagt, ich finde, der Raum ist auch für andere Rätsel relativ wichtig. Ich war ab dem Punkt, wo ich dann eben im Grunde durch war, also ich hatte Credits gesehen. Und dann geht das Spiel so richtig los, weil dann hast du noch so viel Mysterien. Und ich hatte den Vorteil, ich habe es auch im Stream gespielt primär, also bis ich Credits gesehen habe. Und mehrere in meiner Community haben es auch angefangen zu spielen. Und wir haben dann uns regelmäßig ausgetauscht. Also das waren irgendwann so komplette Lückentexte, weil alles von Spoiler-Tags war. Aber man konnte sich so ein bisschen, wir haben alle, jeder hat gefühlt ein anderes Mysterium gefunden. Und dann hat man dann jeder ein neues Ziel gehabt. Und das ist sehr cool, ja. Also ich möchte zum Beispiel gar nicht viel verraten, aber dir sind doch bestimmt aufgefallen, dass gefühlt in jedem Raum eine Schachfigur steht.
Ich hab auch das gewisse Ding unten gefunden.
Ah, okay, cool.
Also ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich dann wusste, was, aber dazu bräuchtest du ja auch wieder einen kompletten Run, um dann die Räume zu finden, um dann unten das Richtige einzugeben. Also das hatte ich schon gesehen.
Genau, aber du musst im Grunde nur wissen, welcher Raum was hat, damit du den platzieren kannst. Für wo sie dann am Ende sind, ist egal, aber dass du das schon, also das hatte ich zum Beispiel erst nach meinem Playthrough, weil wenn du das machst, dieses Rätsel löst zum Beispiel, kriegst du auch ein Item, das wirklich hilfreich ist. Da kriegst du wirklich nochmal coole Sachen.
Ja, wir haben die irgendwann entdeckt, die Figuren, und ich habe mir ein Buch gemacht und habe mir alles aufgeschrieben, was mir ungefähr richtig vorkam. Ich habe mir halt alle Schachfiguren in allen Räumen aufgeschrieben.
Ja, ich auch, oh mein Gott. Aber was der Punkt ist, selbst angenommen, du fährst dieses Spiel nie wieder an, ne? Ich glaube, und das ist das Ding, dieses Spiel hat es halt geschafft, so etwas zu machen, es hat mich dazu gezwungen, auf eine ganz besondere Art mit ihm zu interagieren. Weißt, auf eine auch analoge Art, parallel dazu. Und das finde ich immer sehr spannend, sowas.
Ja.
Und du als Streamer hattest du auch das Gefühl, dass es ein Reller, also man müsste ja meinen, das ist ein Spiel, das sich nicht gut streamt, weil Spoiler etc. und alles und vielleicht Backseat Gaming. Aber ich hatte das Gefühl, mein Chat und ich, wir haben das Spiel Koop gespielt.
Ja.
Also das, bei mir, ja, erzähl du erstmal.
Der Vorteil ist, Blueprints war kein High-Profile-Titel. Das heißt, es war nicht so, dass da die Leute alle gesagt haben, oh, das habe ich auf dem Zettel, das will ich spielen, ich will keine Spoiler sehen, sondern die Leute kannten das Spiel nicht wirklich. Ganz wenige kannten das. Ein paar hatten es auch kurz gespielt. Aber die meisten hatten tatsächlich Spaß daran. Haben sie mir auch so erzählt, dass es Spaß gemacht hat, zuzuschauen und zu gucken und mitzurätseln, was passieren könnte und meinen Progress zu verfolgen. Und ein riesiger Vorteil dieses Spiels ist, und das haben wenige so einer Rätselgames, du musst nicht kontinuierlich dabei sein, um trotzdem zu sehen, was passiert oder abgeht. Du musst nicht jeden Run miterlebt haben. Du kannst auch mal zwischendurch einsteigen und weißt, okay, Tim ist gerade da. Okay, gucken wir mal, wie es bei ihm steht, wenn man so eine grobe Ahnung hat vom Spiel. Weil ich finde, ein absoluter Streamkiller sind Spiele, bei denen du quasi von Anfang bis Ende da gewesen sein musst, um dann zu checken, was passiert. Aber so konnten Leute auch einfach mal um 20 Uhr reinkommen, konnten dann gedanklich mit einsteigen, obwohl sie vielleicht die ersten 2 Stunden verpasst haben. Und das ist ein großer Vorteil des Spiels.
Ja, was bei mir sehr cool war, also wir waren alle ungefähr auf demselben Niveau. Ein paar waren weiter, ein paar waren andere. Und vor allem, jeder hatte gefühlt den Fortschritt an einem anderen Punkt.
Ja.
Und wir hatten auch durchaus ZuschauerInnen, die dann danach, also sie haben einen Stream gesehen und haben es dann erst gekauft. Und jeder, der immer mehr wusste, hat immer sehr geschickt die Chat-Nachrichten formuliert. Zum Beispiel so Sachen wie, was war nochmal in diesem Raum? Also sie haben nicht gesagt, hey, da ist was, sondern sie haben so mit mir kommuniziert, dass ich selber neugierig werde. Und das, ich habe mich nie, sie haben mich so ein bisschen gesteuert irgendwann, wenn ich lost war, aber nie auf eine Art und Weise, dass ich halt eine Antwort bekommen habe, sondern mehr so ein nettes Schubsen in eine Richtung. Das war mal sehr cool.
Ja.
Oh, ich habe, weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe kurz reingeschaut bei dir. Da hast du zum ersten Mal die Garage gefunden.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, wenn er wüsste, was da mit der Garage noch alles geht, ja?
Ja.
Weil das ist ja auch so eine Art Shortcut, die man dann für immer öffnen kann und so. Also ich hoffe, du hast schon die Hütte da entdeckt und so und den Weg dahin, dass die immer verfügbar ist, oder?
Also ich habe den Obstgarten, ich glaube, ich habe alle draußen Upgrades, habe ich ja.
Oh nee, okay, hast du mal die Garage aufgemacht?
Ja, habe ich.
Okay, und dann gehst du ja, kann man da Dinge machen draußen, da ist ja ein Gebäude, so ein ganz kleines.
Ja, so, wo man jedes Mal direkt so einen Raum haben kann, ja.
Okay, und du weißt, okay, was ich nämlich nicht gewusst beim ersten Mal, habe ich fast vorbeigelaufen, ist, dass du dann das Gatter öffnen kannst zum Hauptplatz im Endeffekt.
Ach so, doch, das wusste ich.
Ich nicht, ich bin vorbeigelaufen so, und mein Chat so, oh, oh mein Gott. Und dann wäre es katastrophal gewesen. Und was auch so krass war, es gibt ja so ein Item, mit dem kannst du die Seltenheit von Räumen verändern.
Ja, genau.
Und ich dachte mir so, wenn ein Raum selten ist, ist er besser. Und dann habe ich mir einen Raum, der relativ wichtig ist, auf total rare gestellt.
Oh no.
Und ich habe dann ewig gebraucht, diesen Raum wieder zu bekommen.
Ja.
Ja, nee, mega Game. Räume also
hatte ich schon geupgradet, ja. Nee, ist ein ganz tolles Spiel. Und wie gesagt, kam vordergründig einfach jetzt einfach super viele Spiele dazwischen, sonst hätte ich es weitergespielt. Aber ich habe gemerkt, wie das eine so, weil das ist so, ich weiß nicht, wenn du Monster Hunter, ne?
Mhm.
Wenn du das erste Mal Monster Hunter spielst oder irgendein, und du hast halt diesen großen Endboss, der dir die ganze Zeit vorgehalten wird und alle deine Ressourcen fließen dahin, alle deine Planung. Und dann schaffst du den endlich und dann, stell mal vor, so habe ich mich gefühlt. So, du hast einen Gegner, der hat eine Schwäche auf Feuer. So, und du denkst, ah, Feuer, ja, okay, cool. Das heißt, du holst dir ein Feuerschwert, du machst dir Feuerschaden plus, eine feuerresistente Rüstung. Und du gehst voll drauf ab und das ist der Endboss des Spiels. Und dann bist du richtig stark und du klatschst den und dann sagt er, haha, der wahre Endboss hier, der hat übrigens Eis. Und toll, ja, danke. Das heißt, die ganze Plan, alles, worauf ich mich hingehe, meine ganze Idee davor, alles, worauf ich mich die ganze Zeit gedanklich eingestellt habe, meine Strategie und sowas, ist jetzt von Arsch, weil jetzt auf einmal habe ich einen Boss, der ist Eis. Jetzt muss ich erstmal so alles von vorne, alles neu, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wohin und so, das war, so habe ich mich da gefühlt in dem Moment.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber bei mir geht's, also der Punkt, an dem ich aufgehört habe zu spielen aktiv, war, ich bin eben im super Late Game und mir fehlten so ein bisschen die Anhaltspunkte und ich hatte weniger Zeit mit meinen Leuten zu kommunizieren. Wäre ich damit bei denen mit drin gewesen, ja, hätte ich natürlich Punkte bekommen, aber ich bin an dem Punkt, wo ich eben nicht mal weiß, nach was ich suche, weißt
du? Ja.
Und dann wird es anstrengend. Aber der Punkt ist, ich habe, glaube ich, dieses Spiel 60, 70 Stunden gespielt, weißt du, und das war, also das ist ja vor allem vollkommen okay, weißt du, man darf ja auch mal ein Spiel dann in Anführungszeichen unvollendet lassen und ich werde mir dann irgendwann in einem halben Jahr den 2-stündigen Video-Essay anschauen, der wahrscheinlich irgendwann kommen wird zu allen Geheimnissen und allen Story-Details von Blueprints. Das werde ich einfach so machen.
Okay.
Das ist mein Plan. Aber das ist auch gespannt. So ein Game, das wäre perfekt für die Switch einfach gewesen, finde ich.
Ne? Ja.
Mhm. Ganz, ganz, ganz großartig. Letzte Mal, als ich ein Spiel von dieser Qualität hatte mit so Mysterien, war Animal Well. Und was mir da nicht so getaugt hat im Vergleich zu Blueprints, dass viele von den Rätseln mich gezwungen haben, aus dem Spiel rauszugehen. Oder halt Dinge waren, die auch außerhalb vom Spiel passieren. Und Blueprints lässt dich allein als Mensch alles selber lösen. Du musst nicht irgendwie mit anderen zusammenarbeiten, du musst nicht irgendwie einen Barcode scannen oder so einen Scheiß. Du kannst einfach das, was auch cool sein kann, ne? Aber ich mag es, dass halt das in sich geschlossen ist.
Okay.
Aber genug zu Blueprints. Ich glaube, am letzten Mal habe ich den Einstieg gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Du hast ja ein bisschen überlegt, magst du was Neues mitbringen? Und wie gesagt, ich habe ja auch dauernd neue Games dabei. Darum sag mir doch, was ist denn gerade ein Spiel, das du spielst und über das du mit mir sprechen magst?
Ja, also ich habe überlegt, ich bin ja normalerweise sehr gerne, dass ich Retro-Games vorstelle, ne? Oder was mich halt besonders begeistert gerade werden. Wir hatten über Battletoads ja zum Beispiel gesprochen. Was ein Anlass war, dass ich es das nochmal halt gerade so richtig gerne habe. Und aktuell gibt es vor allem zwei sehr aktuelle Spiele oder drei, die mich beschäftigt haben. Und das, was mich im Moment tatsächlich am meisten beschäftigt und was, glaube ich, am interessantesten ist, darüber zu sprechen, das ist Elden Ring Nightreign tatsächlich.
Perfekt, weil das habe ich mir noch gar nicht angucken können. Also es ist geil für mich jetzt hier First-Hand Experience mal zu haben. Also ich habe noch mit keinem anderen gesprochen, der es gespielt hat tatsächlich.
Ah, okay. Ja, das Ding ist, dass es auch ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber ich möchte gleich vorweg sagen, bevor die Leute jetzt hier denken, oh, Tim spricht wieder über ein Souls-Game. Nein, dem ist tatsächlich nicht so. Weil ich schwärme immer viel über meine Souls-Games oder über Elden Ring und sowas. Ich verschone euch ja größtenteils davon. Aber gerade, ich habe es eben genau deshalb gewählt, weil Elden Ring Nightreign ein unglaublich interessantes Spielprinzip hat tatsächlich, weil es, ich habe kaum ein Spiel in meinem Leben gespielt, was so sehr Progress durch Wissen, Progress durch Erfahrung nach vorne treibt. Viele Leute, die andere Games dieser Art so gespielt haben, es gibt bestimmt irgendwie Games, die eben genau dieses Spielprinzip haben, aber ich habe noch nie gesagt, wo der Skill, den ich hatte in dem Game, so wenig ausgemacht hat, sondern wirklich das Wissen, wann mache ich das Richtige, wann gehe ich an die richtige Stelle und wie spiele ich das Spiel, wann treffe ich die richtigen Entscheidungen, wie gehe ich richtig über die Map und dieses, den Progress anhand von Erfahrung abzustecken, so doll wie in Elden Ring Nightreign, ist ganz, ganz spannend. Denn ich mache kurz einen Disclaimer, die Souls Games haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass du ein sehr, sehr hohes, selbstbestimmtes Belohnungsgefühl hast. Die normalsten Souls-Games, die man so kennt, wie Dark Souls oder und so weiter, da ist es halt, dass du selbstbestimmt entscheidest, wann gehst du wohin, wann greifst du welchen Boss an, gehst du vielleicht noch ein bisschen leveln und vor allem stellt euch einfach mal ein Gebiet vor. Ihr seid am letzten Leuchtfeuer gewesen. Ihr habt euch da jetzt durchgekämpft. Ihr habt relativ viel Fortschritt gemacht. Und ihr wisst aber nicht, wann kommt das nächste Leuchtfeuer. Ihr habt vielleicht nur noch eine oder keine Heilung mehr. Und ihr denkt euch jetzt, scheiße, Alter, ich habe so viel Erfahrung dabei. Gehe ich jetzt zurück und speichere meine Erfahrung, aber dann spawnen ja alle Gegner neu. Möchte ich diesen Fortschritt aufgeben? Und da wage ich es und gehe ich weiter ins Unbekannte, um dann vielleicht damit belohnt zu werden, dass vorne um die Ecke ein Leuchtfeuer auf mich wartet. Oder dass ich einen Gegner besiegen muss und den schaffe ich und dann bekomme ich einen Shortcut oder ein Leuchtfeuer oder irgendein starkes Item. Werde ich dafür belohnt für meine eigene Entscheidung, die ich getroffen habe? Das ist dieses selbstbestimmte Belohnungsgefühl. Auch, dass du selber in einem Souls-Game entscheidest, möchtest du jetzt dich durchbeißen, möchtest du besser werden oder möchtest du nochmal die Waffe upgraden versuchen oder irgendwie Level farmen oder so. Du entscheidest ja, in welchem Maße du diesen Boss-King übertrittst und bekommst dafür dein Belohnungsgefühl. So, und dann gibt es halt Games, bei denen wie Elden Ring, wo es mehr darauf aufgehört, wie viel erforschst du in dem Game? Wie viel Mühe möchtest du da reinstecken, halt wirklich Stunden in der Welt zu verbringen, um doch noch was Stärkeres zu finden und wirst dann dementsprechend auch für deine Mühe belohnt. Demon's Souls ist da ein bisschen anders schon gewesen, deshalb hatten viele ein Problem mit Demon's Souls, weil Demon's Souls steckt den Erfolg nicht unbedingt an den Bossen ab. Die Bossen waren nicht die große Schwierigkeit, sondern die Gebiete. Das heißt, du kommst Stück für Stück in den Gebieten voran und deinen Erfolg, den musst du dir anhand des Fortschritts innerhalb der Gebiete abstecken. Du wirst aber immer wieder sterben und musst das Gebiet von vorne spielen und dieses negative Gefühl, zurückgesetzt zu werden, überwiegt dabei vielen. Das heißt, es ist hier für viele ein bisschen schwieriger, sich das Belohnungsgefühl aus diesem Spielen zu ziehen. Und Nightreign ist dann nochmal anders. Denn es ist ja, das weißt du bestimmt, es heißt ja ein Roguelike-Action-Adventure. Mhm. Das hast du ja mitbekommen, ne?
Teambasiert, also es ist ja vor allem ein Multiplayer-Spiel, also mit auch mit einschränkendem Gebiet, ähnlich wie so ein Sturm bei einem, wie bei einem Battle Royale zum Beispiel.
Genau. Genau, also das reine Spielprinzip ist, du gehst alleine oder zu dritt, gehst du halt in das Gebiet rein. Und ja, dann siehst du erstmal eine große Map. Das ist zwar immer dieselbe Welt, aber sie ist halt random generiert. Das heißt, es gibt immer eine feste Anzahl quasi an gewissen kleinen Camps, an Festungen. Es gibt immer eine Burg in der Mitte. Und es gibt immer eine feste Anzahl, so also grob feste Anzahl, so an Kirchen oder an Siegelgefängnissen oder an Magietürmen. Aber wo die stehen und welche Bosse an diesen Orten stehen, welche Weltenbosse da umherlaufen und welche Drops generiert werden, welche, alle Items, alles im Spiel, das wird alles zufällig generiert. Und wenn du stirbst, startest du halt den kompletten Run direkt von vorne. So, das ist das Prinzip Roguelike, ne? Also es gibt Relikte, die du freischalten kannst und du hast so deinen Charakter mit drei so nicht in Relikten verziehst, die im Laufe deines Erfolgs halt stärker werden. Das heißt, du startest dann deinen Anfangscharakter zum Beispiel mit einer Waffe, die plus 3 Stärke hat oder Blutungsschaden macht oder Eisschaden macht, Magieschaden, Feuerschaden oder du verstärkst deine Angriffe, du verstärkst deine ultimativen Fähigkeiten ein bisschen. Und so kannst du dir halt nach und nach deine Charaktere von Anfang an so ein bisschen stärken. Da gibt es durchaus starke Taktiken, sodass du deutlich stärker irgendwann in so einen Run gehst als noch ganz am Anfang. Ja, aber ansonsten ist es jedes Mal random generiert. So, und dann gehst du in diese Welt und dann steckst du erstmal gewisse Dinge ab und nach einer gewissen Zeit, ja, zieht sich die Zone zusammen. Immer auch hier an verschiedenen Orten, es ist nicht immer derselbe Ort, kennt man auch das Prinzip. Und dann musst du halt innerhalb dieser Zone bleiben, dann zieht sie sich nochmal zusammen, dann musst du wieder innerhalb der Zone bleiben, dann zieht sie sich zu einem Ziel zusammen, da wird dann ein Boss bekämpft, dann ist wieder die ganze Welt bereisbar, dann ist quasi der zweite Tag. Dann passiert das Gleiche und am Ende des zweiten Tages kommt ein etwas stärkerer Endboss und dann, wenn du den schaffst, dann darfst du zum großen Nachtfürsten, davon gibt es mehrere und das ist dein Ziel, im Laufe des Spiels alle Nachtfürsten zu besiegen, um ja den großen bösen Endboss irgendwann angreifen zu dürfen. Das ist das grobe Spielprinzip.
Und es, du hast ja erwähnt, von wegen Charakteren, ich habe gesehen, es gibt verschiedene Charakterklassen. Mhm. Zum Beispiel eine, die ich sehr cool fand, ich glaube, die heißt Recluse, die sieht im Grunde ein bisschen aus wie Rania the Witch. Gibt es, stellt man da weitere frei oder startet man, also hat man alle von Anfang an unlocked? Ist es so ein bisschen wie so ein Champion Select bei zum Beispiel jetzt Apex Legends oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also du hast die meisten direkt von Anfang an frei und du kannst zwei weitere freispielen. Die eine kommt einfach nach einer gewissen Zeit über Progress relativ früh im Game und die andere, da musst du dann halt irgendwann entdecken, da gibt es dann einfach so eine kleine Singleplayer-Mission, die du dann einfach, du musst etwas ansprechen, es gibt immer diese Base, das ist halt, da läufst du halt rum, da kannst du mit NPC sprechen, da kannst du, wie gesagt, hier dir deinen Charakter auswählen, du kannst dort auf den Übungsplatz gehen, du kannst dir die Tutorials anschauen, die sehr sinnig sind tatsächlich, weil das Spiel ist kompliziert, kannst du das in Ruhe durchlesen und kannst dann halt auch so kleine NPC-Quests spielen. Und wenn du da dann nach einem gewissen Progress etwas entdeckst, sprichst mit der Figur, musst du eine kleine Singleplayer-Mission machen und dann hast du auch schon den letzten Charakter freigeschaltet. Das ist nett, dass es da ist, aber es ist erstens relativ schnell getan. Ich würde sagen, nach 5 Stunden hast du die Charaktere mit dem meisten Progress und das war's dann noch. Dann hast du alle Charaktere da. Die sind sehr, sehr unterschiedlich.
Genau, wollte gerade fragen, wie unterscheiden sich die? Also ich wäre davon ausgegangen, dass die sich halt unterscheiden in ihrem Starting-Equipment. Weißt du, wie du bei einem Souls-like am Anfang kannst du ja aussuchen, zum Beispiel du nimmst jetzt eher den Magie-Charakter oder eher den Zweihänder-Charakter oder so. Ist es dann da ähnlich?
Ja, das ist sehr ähnlich, aber sie sind tatsächlich so clever designed, dass ich auch komplett unterscheidet, erstens, wie du über die Welt läufst und welche Rolle du in dieser Gruppe hast. Du kannst auch einfach 3 Damage-Dealer nehmen, klar, kannst du auch, wenn ihr dann alle gut ausweicht. Es gibt so, ich gehe grob durch, es gibt einen Charakter, der hat halt eher so die großen Stärkewaffen in der Hand, der macht relativ viel Schaden, der Wilder, und mit dem klopfst du gut drauf, er hat eine ziemlich coole Ulti, mit dem du gut runterkloppen kannst. Dann gibt es einen Wächter, der ist ein bisschen träger als die anderen. Der macht am Anfang nicht viel Schaden, der hat aber dafür ein Schild. Und du willst Aggro mit dem haben, du willst blocken und dafür dann einen Guard-Counter geben, dass du die Haltung des Gegners brichst, damit die anderen ein bisschen Ruhe haben. Hat mehr Leben als die anderen. Dann gibt es, die geheim werde ich nicht verraten, dann gibt es den Katana-User, der hat halt sehr viel Dex, sehr viel Arcane. Arcane bedeutet, dass er sehr gut Statuswerte wie Blutung, Frost oder sowas auf die Charaktere legen kann, um die zu schwächen. Oder halt schön Schaden mit seinem Katana kann, aber auch nur, jeder Charakter kann natürlich auch im Laufe des Runs auf andere Waffen wechseln, die seinen jeweiligen Stat unterstützen. Ne? Wenn du halt einen Charakter hast mit viel Stärke, kannst du ein Großschwert nehmen, kannst einen Hammer nehmen, wie du halt möchtest. Waffen, die mit Stärke skalieren. Oder als Katana-User kannst du theoretisch auch einen Bogen nehmen. Aber jeder Charakter, wie zum Beispiel auch Eisenauge, das ist halt ein Bogenschütze mit coolen Fähigkeiten, der halt so Ziele markiert, der gute unterstützende Fähigkeiten hat, um Gegner gut wiederzubeleben oder um die gegnerischen Gegner einmal runterzunocken, macht ein bisschen weniger Schaden, kann dafür gut unterstützen. Und ja, der kann theoretisch auch Katana nutzen, weil er halt viel Dex hat, ne? Oder wenn ein Charakter halt viel Intelligenz hat, weil er eine Intelligenzwaffe hat, kann er theoretisch auch auf Zauber gehen. Also kannst du wechseln, aber jeder Charakter hat so seine Waffe, mit der er eben nochmal ein etwas speziell besseres Moveset hat. Aber ja, das Geile ist halt mit dem Katana-User, der hat halt auch noch so eine andere Stance. Und dann kannst du Sekiro spielen. Dann kannst du halt wirklich parieren, die Haltung des Gegners brechen. Und das macht halt richtig Spaß, das ist aber richtig schwer. Gon hast du die typische Zauberin. Und das ist die, die du gerade meintest. Die Einsiedlerin, die hat S-Scaling, also das Höchste in Zauberer und eben in Anrufung. Das heißt, beide Arten der Zauberei kann sie nutzen. Ist dafür halt schwach im Nahkampf. Hat am Anfang auch gar keine Nahkampfwaffe. Da brauchst du Glück, um eine zu finden. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, die Versteckten werde ich jetzt nicht erzählen. Aber eine davon kennt man ja eh schon aus der Demo. Und da gibt es den typischen den Barbar, so ein Stärkeklopfer. Der nimmt halt wirklich große, schwere Waffen. Also die richtig schweren Waffen. Ein bisschen tankiger, dafür ein bisschen langsamer. Und der drückt halt auch sehr, sehr schön viel Schaden. Und jeder hat seine eigenen Ulti, die ich nicht alle durchgehen werde. So kleine Sonderfähigkeiten. Zum Beispiel der eine, wie gesagt, der zieht sich an Gegner ran oder zieht kleinere Gegner zu sich. Dann wiederum der andere setzt, wie gesagt, eine kleine Schwachstelle auf die Gegner oder er macht so einen riesigen Pfeil, der die Gegner einmal kurz wegnockt oder staggern lässt. Und die sind sehr, sehr individuell. Und wie gesagt, das bestimmt halt aber auch und das macht so spannend. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Truppe hast aus dem Räuber, dann der Wächter und der Bogenschütze, dann brauchst du die Magietürme nicht anzulaufen, weil das ist dir egal. Die Kirchen sind dir egal, da sind die Anrufungen und die Magietürme sind dir egal, da sind die Zaubereien drin. Du willst eher die Festung anlaufen, wo die Stärkewaffen oder die Bögen drin sind. Und das bestimmt halt auch, welche Buffs du jagst oder wo du hinlaufen möchtest. Gewisse Charaktere sind dafür bekannt, dass sie gerne ihre Anfangswaffe behalten, sodass halt es für dich wichtiger ist, vielleicht die Schmiedesteine in dem Spiel zu handeln, also eher in die Höhlen nach unten zu laufen, anstatt vielleicht ab Stufe 10 an die besonderen Orte zu gehen, um legendäre Waffen zu droppen. Und so musst du halt sehen, wen hast du in deiner Truppe und wo lohnt es sich hinzulaufen. Und das ist eben gerade dieser Erfahrungswert.
Und du betonst ja gerade mehrfach, wir haben darüber gesprochen, es ist ein Spiel mit einer Dreiergruppe, auch so ein bisschen mit diesem MMO-Prinzip von Tank, DD etc. Du hast gleichzeitig ja aber auch gesagt, es gibt eben ein paar Solo-Missionen. Aber was ich gehört habe, ist, dass das Spiel, wenn man also es wirklich spielen möchte, dann ist man allein ziemlich aufgeschmissen.
Ja, ja, ja. Also man kann alleine spielen. Ich habe auch schon 2 Runs alleine geschafft. Aber es gibt, nicht jeder Charakter ist dafür geeignet. Mhm. Also mit den meisten Charakteren kannst du Solo komplett knicken. Und es ist nicht dafür ausgelegt. Die Bosse sind komplett drüber. Selbst die Bosse, die man aus Elden Ring kennt, die sind so drüber und verändert, dass das Spiel macht alleine nicht so viel Spaß. Also ein paar Missionen habe ich alleine gemacht, aber es ist deutlich nicht dafür ausgelegt.
Es ist also nicht so wie ein Monster Hunter, wo man sagen kann, Push come to shove, kann ich es alleine spielen. Aber das heißt, was ich dann gehört habe, dann ist aber schon ein bisschen das eine Krux, dass das Spiel kein Crossplay hat, finde ich.
Ja, es sind riesige Probleme. Es hat kein Crossplay und es ist halt teilweise schon nervig, wenn du einfach mal spielen willst, aber du findest entweder keine Leute, oder weil es das Matchmaking ein bisschen weird ist, oder du hast halt einfach Guffels. Und damit Guffels meine ich nicht Leute, die vielleicht ein bisschen schlechter spielen. Ich habe kein Problem damit, mal neue Leute in der Gruppe zu haben. Ich bin ja auch nicht der Krasseste. Aber meine Güte, ich spiele seit 10.000 Stunden Souls Games. Natürlich habe ich ein gewisses Grundlevel. Und ich meine, Solo-Runs habe ich auch nur deshalb geschafft, weil meine Gegner waren der Smelter-Demon aus Dark Souls 2 und ein gewisser Boss, der im Trailer zu sehen ist, den ich in Dark Souls 3 blind gespielt habe. So, den bin ich halt komplett ausgewichen und habe den runtergezerrt. Aber normalerweise ist er nicht dafür ausgelegt, dass man den alleine schafft, aber ich habe den halt, keine Ahnung, ich habe den schon blind No Death auf Level 4 gespielt, so, der sitzt mir im Blut, weißt du? Ich kannte die. Und wenn du dann aber halt Leute hast, die einfach komisch spielen, dann ist der Run halt auch vorbei, ne? Wenn die Leute irgendwo hinlaufen und meinen Markern nicht folgen oder sie sind einfach Level 4 und greifen einen Weltenboss-Gargoyle an, ja, dann ist vorbei der Run, weil dann beißen sie sich daran fest und dann kommst du nicht voran, denn das Spiel ist bam, 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 bam. Ja. Du musst halt richtig schnell die richtige Entscheidung treffen, damit du vorankommst, damit du das nötige Level hast für die Endbosse. Und da wird halt ein Fehler recht schnell bestraft.
Genau, das ist halt immer das Problem Problem in Anführungszeichen in solchen Spielen. Ich glaube, das ist halt ein Titel, den man am meisten genießen kann mit Freunden im Voice-Chat, ja, mit organisierten Gruppen. Und zum Beispiel, das ist der einzige Grund, der mich aktuell vom Einsteigen abhält, ist, weil ich halt jetzt nicht wüsste, will ich es auf der PlayStation 5 spielen, auf der Xbox oder auf dem PC. Wahrscheinlich wäre PC für mich am schlausten, weil dann habe ich die freie Wahl für den Controller. Aber ich muss auch gucken, welche von meinen Freunden spielt es am PC. Also das ist immer, ja, wenn es einfach Crossplay hätte, ich verstehe halt nicht, wie so ein Titel heutzutage launchen kann mit nicht diesem Feature. Vor allem, wenn das eben ein Spiel ist, weil die angenommene Spiel lebt jetzt noch ein Vierteljahr, ja. Und ich meine, sie werden ja mal Content nachschaufeln und so weiter. Mhm. Die Spielerschaft wird abnehmen. Dann hast du halt drei segmentierte Communities, die halt dann in ihrer eigenen Bubble, je nachdem, wo sie spielen, halt weniger Leute finden. Das ist halt schade, weißt du? Also vielleicht können sie es ja nachpatchen, who knows.
Aber ja, es ist das größte Problem, weil du einfach Leute finden musst und aber ich gebe dir recht, es macht am meisten Spaß mit Leuten zusammen. Und ich habe auch den größten Erfolg gehabt mit Leuten zusammen. Und ich habe natürlich den Vorteil, Coco spielt es halt auch sehr gerne. Das heißt, wir brauchen am meisten halt nur einen dritten, wenn wir mal einen Run machen wollen. Ich werde nachher on Stream auch gucken, ob ich Leute finde on Stream, ne? Dass man dann einen coolen Run irgendwie machen kann. Aber ja, mit Randoms macht's auch Spaß. So ist es nicht.
Ja, ja.
Also klar, also es sind auch, die Leute sind auch meistens echt gut und es macht schon Spaß. Gerade wenn man sich dann nicht stresst, dass nicht jeder Run wird klappen. Weil selbst wenn du alles perfekt machst, hast du manchmal halt einfach Pech.
Ist halt roguelike immer noch.
Ja, es ist roguelike, genau. So, wenn halt einfach nur Scheiße droppt oder du hast das Pech, dass du läufst in die Burg und da unten steht ein Klangperlenhändler, den müssen sie dringend patchen. Das ist so, den schaffst du nicht. Oder er braucht so lange, dass du halt Pech hast, dann sind auch noch Riesen oben im Schloss, dann ist der komplette Weg ins Schloss umsonst gewesen und dann hast du halt direkt ein Problem, weil du nicht mehr, du hast halt ein Zeitlimit, ne? Das heißt, du läufst ins Schloss, du gehst extra in den Weg, dann steht da der Klangperlenhändler, du gehst wieder raus, siehst oben sind die scheiß Riesen mit ihren scheiß Wurfeimern, das heißt, das Schloss ist leer gefegt, da sind keine Erfahrungspunkte zu holen, zack, musst du woanders hinlaufen und irgendwie versuchen, in den letzten Minuten noch schnell Level zu holen, bevor es zum heftigen Endboss geht, so. Manchmal hast du Pech. Oder wenn du halt, du willst zum gehenden Schlund, der ist giftanfällig, du brauchst Gift, damit er staggert, du gehst rein und keine Ruine, gibt dir Giftwaffen, dann weißt du direkt, okay, danke, Neustart. So, sowas passiert halt, ne?
Ja, ich meine, was auch mit reingespielt hat, ich war natürlich gerade in meinem zweiten Urlaubstag von 2 Wochen auf der Reise, als das Spiel erschienen ist. Das heißt, ich habe so den Initial-Hype überlebt im Endeffekt. Und jetzt bin ich so ein bisschen nach dem Zeitgeist. Und ja, ich warte es mal ein bisschen. Also ich glaube, für mich, ich würde wahrscheinlich einsteigen, wenn so das erste große Update kommt und dann auch vielleicht eben Crossplay mitkommt, who knows.
Aber Crossplay wäre so wichtig, ja.
Jetzt gerade habe ich eh keine Zeit dafür. Aber es hat mich auf jeden Fall interessiert. Das war auch ganz lustig. Ich war dann im Urlaub, war ich in einer Game Bar und da war, glaube ich, das Game gerade 2-3 Tage draußen und dann lief eben auf dem riesen LCD in der Bar lief dann Elden Ring Night Train Stream und dann hab ich halt ein bisschen da gucken können, hab mit dem Barmann auch ein bisschen drüber gesprochen und es war also nicht direkt über das Spiel, wer hat's auch noch wenig gespielt gehabt, aber wir haben halt über Elden Ring gesprochen. Das war eigentlich ganz nice, da konnte ich jetzt mal ein bisschen Gameplay sehen, das nicht eben jetzt Pre-Release war.
Ja.
Und Interesse
das
ist
schade mit dem Crossplay und so. Das ist halt so schade. Und also meiner Meinung nach müssen sie ganz, ganz dringend ein paar Dinge fixen. Der Klangperlenhändler muss genervt werden. Die Gargoyles müssen genervt werden. Dann müssen sie ganz, ganz dringend müssen sie den Singleplayer ein bisschen buffen. Sie haben schon, aber es reicht nicht. Weil die Bosse sind drüber. Sie müssen es, sie können meinetwegen, meine perfekte Lösung wäre, begrenzt den Erfolg, den du im Singleplayer haben kannst. Aber also meinetwegen mach es so, dass du im Singleplayer, dass die Machtfürsten nicht als besiegt gelten. Mach es eine entspanntere, aber lass uns im Singleplayer Missionen schaffen. Lass uns Dinge farmen. Lass uns rausgehen in die Welt, um Dinge freizuschalten, um die Singleplayer-Missionen zu machen. Lass uns wenigstens im Singleplayer irgendwas an Fortschritt erreichen. Das wäre vielleicht noch eine interessante Lösung. Den Singleplayer buffen, aber dafür den Erfolg, den man hat, einschränken, sodass man die Nachtfürsten trotzdem im Multiplayer legen muss. Oder lasst euch irgendwas einfallen für den Singleplayer, weil wenn man da dann steht und man wartet und wartet und niemand kommt, dann kannst du effektiv die Konsole wieder ausmachen.
Ja.
Oder halt Crossplay. Crossplay muss dringend kommen und der Singleplayer muss gebufft werden für den langfristigen Erfolg des Spiels.
Ja,
aber ich mein, dann hast du, das Spiel ist so gut, aber sag du erstmal.
Ein Spiel wie das muss nicht zwangsweise in meinen Augen einen funktionierenden Singleplayer haben, weil andere Spiele leben ja auch Multiplayer-only, aber die sind halt dafür Free-to-Play.
Ja, Free-to-Play. Sie müssen halt einfach nur dafür sorgen, dass genug Leute spielen. Oder dass man im Singleplayer farmen kann oder sowas, weißt du? Mhm. Es gibt ja diese Relikte. Und die Relikte, wenn man die einfach farmen kann im Singleplayer, also sinnvoll, erfolgreich, dann hast du halt richtig Spaß, weil dann kannst du dich vorbereiten auf den Multiplayer. Und das Spiel ist sehr schwer auf Singleplayer zu balancen, weil die Bosse halt vom ganzen Movement, von den Fähigkeiten auf drei Spiele angepasst sind. Und das dann aber auch ziemlich perfekt. Nur das dann auf einmal umzumünzen, einfach nur mit weniger Leben, ist halt schwer für einen Spieler, weil das Problem besteht meistens nicht am Schaden, sondern dass halt dann drei auf dich einkloppen, weil du alleine bist, ne? Das ist nicht einfach. Aber ich würde mir halt so sehr wünschen, dass sie die Probleme angehen, weil Elden Ring Night Rain ist ein so geiles Spiel, es macht so viel Spaß. Das ganze Gameplay ist so vielseitig. Es sind alle Waffen drin, die ganzen verschiedenen Anrufungen, die Zauber, die verschiedenen Weapon Arts. Und das Coole ist ja, dass da die ganzen Aschen auf allen möglichen Waffen sitzen können. Das heißt, du hast teilweise auch voll crazy Builds oder mal was völlig abgedrehtes, eben durch dieses random Roguelike-Prinzip. Du hoffst halt jedes Mal am Ende irgendwie eine neue, coole Waffe zu bekommen. Sie haben auch sehr viele Waffen, haben sie hier sehr, sehr toll umgesetzt, die wieder richtig Spaß machen, die man aus Elden Ring halt schon kannte. Und wenn du halt dann auf einmal deine Lieblingswaffe mit deiner Lieblingsweapon-Art bekommst, dann freust du dich halt tot so. Das macht richtig Laune. Und die Relikte machen richtig Spaß. Aber das Interessante ist das, was ich vorhin kurz angeteasert habe. Ich hatte am Anfang meine Probleme mit Elden Ring Night Rain, weil, es wie gesagt, soll nicht überheblich klingen, aber ich kenne mich, ich kann Souls spielen, so. Aber ich habe nichts geschafft. So, ich habe nichts tot bekommen. Wir haben nichts, auch zusammen, wir haben nichts geschafft. Und wir haben so, was mache ich denn falsch? Die Bosse sind so übertrieben, die sind so drüber. Wie soll ich das schaffen? So, ne? Ich habe mich vor Aufgaben gesetzt, die ich vorher so in dieser Schwierigkeit gar nicht kannte. Und dann habe ich halt, aber so nach und nach hat man immer mehr gelernt über dieses Spiel. Und es ist so komplex. Oh mein Gott. Alles zählt. Du kannst, ich habe irgendwann gelernt, dass du dir auf der Karte detaillierte Infos anzeigen lassen kannst, sodass ich sehe, ob in der Festung Bögen gedroppt werden. Also das ist dann so, da ist dann halt so ein kleiner Waffenstand, so ein Waffenständer und da dann kann ich dann sehen, okay, sind da Bögen drin oder Großschwerter, damit ich weiß, ob ich da hinlaufen muss. Ich sehe halt von Anfang an, ob in der Ruine Waffen mit Feuer droppen oder mit Holy Damage oder so. Ich sehe halt so viele kleine Details, sehe ich auf der Karte. Ich habe gelernt, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wohin der Sturm sich verzieht. Ich habe gelernt, wie wichtig das ist, früh ins Schloss zu gehen. Ich habe gelernt, dass ab Level 10 die Wahrscheinlichkeit für seltene oder legendäre Waffen erhöht wird. Und so weiter und so fort. Ich habe so viel gelernt über die verschiedenen Stats. Ich habe gelernt, wann es sinnvoll ist, in welche Festung zu gehen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, diese Art von Festung kannst du auf Level 2 direkt angreifen. Diese Festung hier solltest du eher auf Level 6 angehen. Diesen Magieturm lohnt sich für unsere Truppe gar nicht, da solltest du nicht reingehen. Aber diese Festung hier mit Magie-Damage drauf lohnt sich immer, weil die Bosse tendenziell mehr Erfahrungspunkte geben. Wenn aber der Boss in der Ruine ist, dann ganz schnell weg. So, weißt du, all das hat man gelernt und dadurch hat man nach und nach viel, viel sinnvoller das Ganze gestaltet, sodass ich am Anfang immer so mit Level 10 oder 11 zum Endboss kam und mittlerweile so mit Level 13, 14. Einmal hatten Coco und ich einen Run, da hätten wir 17 werden können. 15 ist Max-Level. Sodass wir einfach so krass waren, durch auch viel Glück natürlich, dass wir einfach den Boss komplett auseinandergenommen haben, einfach weil wir so stark geworden sind, dass wir gar nichts mehr falsch machen konnten. Und dieses Spiel ist so gut designt. Und ich habe das, wie gesagt, selten in meinem Leben gehabt, dass meine Erfahrung, dass mein Fortschritt und das Gefühl, besser zu werden, so sehr auf Erfahrung basiert. Und nicht auf, ich werde besser mechanisch oder ich bekomme krassere Waffen, ich bekomme krassere Level, weil das ist ja durch Roguelike hier, ist ja nicht so. Sondern nur dadurch, dass ich schlauer werde, dass ich bessere Entscheidungen innerhalb des Zeitdrucks treffe, unter Druck. Das war ein geiles Gefühl. Irgendwann einfach dadurch besser zu werden, dass du erfahrener bist und dass du schlauer geworden bist. Und das war ein sehr, sehr cooles Spielgefühl.
Das klingt schon mal wirklich gut. Also wirst du auch sagen, dass dein letzter Punkt, den ich habe, dass die 50 Euro dafür gerechtfertigt sind, auch ja, wenn es ein reines Online-Multiplayer-Game ist.
Absolut. Es ist absolut gerechtfertigt, weil ich habe jetzt nicht viel anderes in dieser Form gespielt. Aber alles, was ich sehe, ist ein super durchdachtes, mechanisch einwandfreies, aufwendig programmiertes, inhaltsvolles, super geiles Game, was mega viel Spaß macht. Und da frage ich mich, warum sollte das dann nicht Geld kosten? Also, weil, wenn es Free-to-Play wäre, dann würden sie anders ihr Geld rausziehen. Und das ist die Frage, will man das? So, ich bin lieber der Freund davon, ich zahle meine 50 Euro, habe dafür ein geiles Spiel, bekomme alle Charaktere zum Freispielen, bekomme alle Items, bekomme irgendwas und es geht halt nur um den Skill. Es geht um mich und meine Erfahrung und ich werde besser. Und es geht nicht darum, ob ich ein Free-to-Play-Spiel spiele, dann aber doch meine 50 Euro cache, um irgendwelche Startvorteile zu bekommen oder irgendwas zu beschleunigen, weil ich durch irgendwelche Gacha-Systeme Dinge erst nach so und so vielen Stunden freispiele oder ich mir Skins oder Charaktere kaufen muss in-game, um irgendwie mithalten zu können. Ich bin halt froh, dass so ein System nicht da vorherrscht, sondern dass ich mir ein Spiel kaufe, dass ich von Anfang an weiß, okay, das ist die Meta, darauf stelle ich mich ein und halt nicht mich noch mit da auseinandersetzen muss, wie viel Geld muss ich cashen, damit ich das bestmögliche Spielerlebnis habe. Weil kein Spiel ist umsonst. Es ist halt, wenn, free to play, aber nicht umsonst.
Ja, ja. Gar keine Frage. Cool. Nee, klingt sehr gut. Bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es hoffentlich genug Zuspruch hat, dass sie eben dabei bleiben und da weiter Energie reinstecken. Nicht nur jetzt mit eventuellen Updates und eventuellen Verbesserungen wie Free-to-Play, sondern auch, wie du sagst, vielleicht dann sich ein bisschen mit dem Balancing des Titels befassen.
Nee? Ein bisschen Balancing. Und vielleicht irgendwann mal eine zweite Map. Da bin ich mal gespannt.
Ja, ob stimmt. Das ja. Cool. Nee, ich habe auch schon gesagt, dass ich was dabei habe, was auch sehr neu ist. Und ich möchte gar nicht so lang drüber sprechen, weil ich möchte euch auf einen spezifischen Kernaspekt des Spiels eingehen. Und zwar, pass auf, ich möchte über Mario Kart World sprechen. In der Hinsicht, ich bin jetzt nicht der größte Mario Kart Fan. Also ich mag Mario Kart. Mario Kart ist fein, ja. Aber wie es vielen von uns so geht in der Branche, ich war gezwungen, in Anführungszeichen, durch den Job auch möglichst früh eine Switch 2 zu haben. Und natürlich nimmt man da natürlich mit, was dann dabei, was man kriegt, ne? Und das ist gerade Mario Kart World im Endeffekt. Ich hatte das Glück, muss dazu sagen, als die Switch 2 erschienen ist, war ich gerade in Japan drüben. Das heißt, ich konnte mir Mario Kart World für einen relativ guten Preis holen, weil der Wechselkurs Yen zu Euro halt sehr gut ist. Das heißt, das war dann nicht ganz so tragisch wie die 90 Euro, die es physisch hier kostet. Und ich habe es halt gespielt und ich finde es okay. Es macht genug Spaß, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich habe da irgendwie mein Geld herausgeworfen. Aber ich bin seit Anfang der Woche oder seit Ende letzter Woche, bleibe ich so extrem auf Time Trials hängen. Und ich habe das nie gemacht bei Mario Kart Spielen. Es waren für mich immer reine Multiplayer-Spiele. Und ich bin jemand, ich spiele sehr gern so Arcade Racer. Ich habe ja Outrun 2 gespeedrunnt und ich weiß nicht, was es bei Mario Kart World ist. Vielleicht diese gesamten neuen Techniken, die wirklich ein hohes Skill-Gap auch anbringen. Aber ich habe jetzt Speedruns gesehen, dachte mir so, das sieht so geil aus, ich möchte es lernen. Und habe eben angefangen, eine der Strecken ein bisschen intensiver zu spielen. Und es ist zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich wirklich investiert in ein Mario Kart bin. Aber auf keinster Weise wegen dem Aspekt, wegen dem es eigentlich gemarketet wird, wegen diesem Multiplayer und Chaos und Spaß, sondern nur, weil ich alleine auf meiner Piste sein kann und dort meinen Run optimiere. Ich weiß ja, hast du Mario Kart World ein bisschen Zeit gegeben in letzter Zeit?
Ich muss lachen, weil das ist der zweite Titel, den ich gerade rauf und runter spiele. Ich spiele Mario Kart World gerade so gut wie wahrscheinlich kaum jemand anderes, also so viel meine ich. Mhm. Ich suchte Mario Kart World aus einem gewissen Grund, auf den gehe ich gleich. Ich hatte gerade eben ganz kurz Angst, dass du Clay Obscur vorschlägst, weil da hätten wir definitiv wild drüber sprechen müssen. Aber Mario Kart World ist eins meiner aktuellen absoluten Lieblingsspiele. Ich finde es so gut. Bei mir gebe ich einen kurzen Disclaimer. Ich war Mario Kart sehr müde. Ich habe Mario Kart 8 halt so ein bisschen gespielt. Aber für mich war Mario Kart 8, Mario Kart 64 in schöner Grafik, weil es wie vor 20 Jahren fahre ich halt einfach nur im Kreis mit den Leuten. Und diese neuen Features, die waren halt so underused, weil du hast nicht wirklich irgendwas getan. Du bist halt geflogen und so, aber du bist halt im Endeffekt nur der Strecke gefolgt. So, ich fand das Spiel schön und hübsch, klar, aber irgendwann halt öde, weil alles davor war ja, Mario Kart Wii war doch genau dasselbe. Double Dash war noch ganz cool wegen den Karts, aber so, ich habe gedacht, Mario Kart braucht was Neues für mich, was Frisches. Irgendwas, was das Spiel aufbricht und verändert, und das hat Mario Kart World sehr, sehr deutlich getan, aber bei mir tatsächlich aus einem anderen Grund. Aber ja, ich spiele aktuell sehr, sehr viel Mario Kart World und ich glaube, ich kann dir ziemlich genau sagen, warum es dich so hookt und warum es so viele andere gerade hookt bei den Time Trials.
Nee, bitte dann. Also ich bin auch gern, ich möchte gern deinen Take hören. Also ich kann aber, für mich ist es eben, was du sagst, ich bin bei Mario Kart ein bisschen rausgefallen, weil es einfach nur das davor ein besser war, früher für mich. Und jetzt mit diesen gesamten neuen Mechaniken, mit dem Superjump, mit den Wallrides, mit den Grinds und wie viel Präzision dafür gefordert ist, um optimiert zu spielen. Und das macht halt bei mir meine Neuronen an, weißt du? Weil es ist vollkommen wahr, auf einem ich spiele einfach das Spiellevel, was vollkommen okay ist, dieses Spiel so zu spielen. Und dafür ist es gemacht, ja. Dann kann man sagen, oh, Rails sind öde, weil im Grunde fährt das Spiel dann für dich selbst. Aber wenn man eben dann mal ein bisschen tiefer reingeht, was da möglich ist, was für insane Techniken und was für insane Kleinigkeiten man machen kann mit diesen Rails und den Wallrides, crazy. Ich habe noch nie so viel Spaß dabei gehabt, mir ein Mario Kart auch anzuschauen, wenn es halt Leute spielen, die halt richtig, richtig gut sind.
Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil endlich mal Mario Kart Fähigkeiten und Dinge erlaubt, die eben dieses Spiel von diesem 0815 Schablonenspiel eben so wegheben. Weil davor, wenn du dir davor Speedruns angeschaut hast von Mario Kart oder sowas, dann war, es gab diese eine Art, diese Strecke zu fahren. Es gab diese eine Abkürzung oder zwei, die musstest du in dem Winkel nehmen und du musstest halt einfach perfekt um die Kurven grinden, um halt möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Klar, manchmal waren echt coole Sprünge dabei im Speedrun, ne? Aber das Niveau, auf das die Leute jetzt schon gekommen sind, dadurch, dass du eben von der Strecke runterfliegen kannst, an den Seiten bonken, irgendwo gegen irgendwelche Säulen, die krassesten Sprünge vollziehen kannst, mit der übelsten Präzision. Das Spiel befindet sich jetzt gerade in einem absoluten Findungsstadium und täglich tauchen halt neue Dinge auf. Ich muss dazu sagen, die Speedruns sind, finde ich persönlich, gerade noch relativ gediegen. Viel krasser finde ich, auf was für dumme Ideen die Leute kommen, um sich in diesen Welten zu verstecken. Wir haben jetzt gerade das Phänomen, wir spielen halt super viel Mario Kart Hide and Seek. Und was wir dann halt
coole
tun,
Idee,
ist,
wir,
erstens, das geht halt durch, das ist halt für mich der Kicker des Spiels, das, die freie Fahrt, ne? Die Open World. Die Open World ist das, was das Spiel für mich persönlich so sehr abhebt von allem anderen. Klar, auch zu der können wir ja kurz sagen, wir haben super viel zu entdecken. Die Welt ist tatsächlich so viel größer, als ich gedacht hätte. Oh mein Gott.
Oh ja.
Das ist riesig.
Es ist echt insane. Man fährt und fährt und fährt. Und es gibt so viel zu entdecken darin tatsächlich, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich dachte, es wäre einfach nur so ein Hintergedanke. Man hat halt eine offene Welt. Aber nee, die Challenges sind ganz witzig und man findet überall was.
Genau. Überall P-Switches. Die Challenges sind teilweise echt cool und sehr schwer. Fragezeichen, Inhalt in jeweiligen kleinen Extragebieten. Andauernd findest du lustige Easter Eggs, so irgendwelche Graffiti oder Figuren, die irgendwelchen Blödsinn machen. Das macht teilweise Spaß, den NPC zu folgen. Oder du entdeckst halt dann eine gewisse Art, die Maps zu fahren und fährst einfach gerne rum. Es macht einfach Spaß, rumzufahren. Und teilweise sind die Gebiete auch einfach echt schön, ne? Sodass es einfach auch Spaß macht, rumzufahren, um sich anzugucken, was um dich herum abgeht. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, wir können jetzt ja diesen Modus mal nutzen. Das heißt, wir kamen auf die Idee, wir sind dann meinetwegen 24 Spieler. Ich nehme meinetwegen, sagen wir mal, wir sind auf Peach Stadion, dann nehme ich Peach und die anderen 22 Spieler, also meistens hole ich mir einen Kameraden dazu, das heißt, wir beide sind Peach, alle anderen gehen auf Mario. So, und die verstecken sich dann jetzt in der Map. Und wenn, ich fahre dann los, ich gebe denen meistens eine Minute Zeit, sich zu verstecken, dann fahre ich los. Und wenn ich sie dann berühre oder abschieße oder sie fallen runter, sodass Lakito sie aufheben muss oder sie verlassen die Map, dann gelten sie als getroffen und dann können sie ihren Charakter wechseln auf Peach. Das heißt, wir haben hier halt diesen optischen Grad, dass wir halt, weil den Modus gibt's ja an sich nicht, aber wir können ihn uns machen, weil wir einfach den Charakter wechseln. Und dann fährt er als Peach rum und jeder sieht, wer getroffen wurde und dann fahren wir halt weiter rum. Und was wir da für Verstecke, oh mein Gott, ne? Ich habe da Leute in der Gruppe, die kommen auf Ideen an irgendwie, also was die sich da für Sprünge verführen, da fällt die Kinnlade runter, ne? Und das ist das, was ich halt meine. Wir spielen so viel mit Verstecken. Wir fahren teilweise so insane Parts von der, was die im Speedrun halt auch fahren, aber die folgen halt der Strecke. Das heißt, immer wenn ich diese Speedruns sehe, denke ich mir so, ja, da springt er da und da und ach so, okay, das ist okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. Weil wir springen halt noch 5-mal weiter nach oben, um in irgendwelche Türme zu kommen, um es da zu verstecken. Und das ist halt so witzig, was dieses Spiel alles bietet, ne? Ob Walljumps, ob Trickjumps und du glaubst nicht, an was du alles bonken kannst oder von welchen Dingen du überall hochspringen kannst. Und weißt du, was auch super wichtig ist in dem Spiel, das ist die Zurückspulfunktion.
Ach so, ja, vielleicht wolltest du es elaborieren. Also ich benutze die tatsächlich relativ wenig, weil wenn ich jetzt auf Time Trial spiele, dann verliere ich eigentlich nur Zeit dadurch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber im Grand Prix oder so mal den blauen Panzer damit ausgewichen?
Nee, aber habe ich auch schon gesehen. Ja, ich habe vielleicht, ich glaube, ich benutze es nicht so gerne, weil es fühlt sich für mich mehr an wie Schummeln, wenn nur ich mich zurückspule. Er ist im Vergleich zu sowas wie Forza Horizon, wo ich einfach zurückgehe, weißt du, und dann habe ich halt und das gesamte Feld geht mit zurück. Weißt du, es ist im Grunde wirklich nur ein Quick Load im Endeffekt. Aber ja, es ist halt eine Technik, die man lernen kann im Endeffekt.
Ja, also vor allem, es ist auch nicht OP oder so, weil, wie du schon sagst, alle anderen fahren ja weiter. Das heißt, du musst dich nicht schlecht fühlen, sie zu benutzen. Es ist halt nur eine weitere Option und sie bringt dir auch nur was, wenn du sie insanely gut timest und dann bringt sie dir auch nicht so viel, weil der Unterschied ist nicht wirklich groß, ob du getroffen wirst oder ob du dich zurücksetzt. Vor allem je nach Strecke. Wenn du komplett geradeaus fährst, dann kann es vielleicht sogar besser sein. Wenn du aber gerade in der Kurve bist, dann setz dich lieber nicht zurück, wird getroffen, so. Also es ist nicht so OP, wie viele immer sagen. Aber wir lieben diese Funktion. Weil was wir nämlich jetzt zum Beispiel machen können, ist, wir fahren an einer insane langen Rampe an der Seite hoch und fahren dann eben oben über so einen ganz, ganz schmalen Abgrund und über so ein Schild. Und wenn wir uns dann im richtigen Moment zurücksetzen, dann fallen wir mit unserem Kart auf dieses schmale Schild. Und dann stehen wir da. Und das zu timen und halt diesen Grat zu finden zwischen wir fahren irgendwo hin, wir schießen uns durch die Luft, folgen irgendwelchen Rampen oder fliegen irgendwo lang, versuchen dann, wie gesagt, wir landen dann ganz kurz auf so einem kleinen Holzstab oder sowas oder auf Dingen, auf denen du gar nicht denkst, dass man da stehen kann und setzen uns dann aber so perfekt zurück, dass wir dann da drauf stehen. Und das erstmal herauszufinden, wo die anderen sich gerade versteckt haben oder wie die da hingekommen sind, das macht so viel Spaß. Und bevor einige denken, ja, die Minimap ist da, aber ganz im Ernst, die macht keinen Unterschied. Ohne die Minimap oder dass ich die Namen sehe, hätte ich gar keine Chance als Sucher. Ist es wichtig, dass ich grob sehe, wo sie sind? Weil es geht nicht nur darum zu wissen, wo sie sind, sondern wie verdammt nochmal die da hingekommen sind.
Ja, das ist so geil, dass wir beide dieses Spiel spielen auf eine Art und Weise, die komplett eigen ist,
Ja.
ja, aber auch beides nicht der Main Focus, von dem wie das Spiel beworben wird.
Ja.
Das ist so interessant. Das ist so dieses, ja, was einfach, war überrascht, wie offen es ist. Und ich bin gestern erst in der Open World rumgefahren, aus dem Grund, weil ich wollte unbedingt für Toadette das Zugführer-Outfit haben und habe dann gedacht, so, okay, ich gehe jetzt dahin, wo die Züge sind, vielleicht finde ich da das richtige Essen und wollte da mal gucken, ob ich das finde. Dann habe ich erst gemerkt, mein Gott, es gibt da so Sidequests und hier das und jenes und das ist schon cool. Ich möchte auch gar nichts über Mario Kart World verlieren, weil wie gesagt, es ist eins der größten Spiele gerade und ich muss Leuten nicht erklären, was Mario Kart normal ist.
Ja, der normale Modus ist halt, der ist super, der ist toll, kennt man aber halt schon, ne?
Ja.
Knockout-Tour ist halt auch super.
Aber ich muss sagen, welche eine Sache ich kritisieren kann gerade ist, wa was zum Teufel haben Sie sich gedacht, als Sie dieses Interface gemacht haben für die Fahrerwahl? Warum ist jedes Kostüm ein eigener Charakter?
Ja.
Und warum sind die einfach überall? Also man kann sie sortieren, habe ich gesehen. Aber das muss man extra einen Knopf drücken. Also bitte, was zum Teufel ist da schiefgelaufen?
Das ist wieder so typisch Nintendo-dumm. Oder auch, dass man ganz großer Kritikpunkt ist, dass man zu wenig Optionen hat für die Items im Grand Prix oder Knockout-Tour, weil es ist halt absolutes Chaos mit 24 Leuten und dieses Mario Kart ist sehr RNG-lastig. Sehr,
Aber
sehr RNG-lastig.
ich habe das Gefühl, dass die Items generell schwächer sind. Also im Vergleich zu, weil ich finde zum Beispiel die Downtime, die man erlebt, wenn man getroffen wird, ist relativ kurz im Vergleich zu anderen Mario Karts. Also, aber das kommt von jemand, der seit vielleicht jetzt Jahren nicht mehr Mario Kart 8 Deluxe gespielt hat. Darum kann ich es nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass die
Nee, ist so.
Downtime sehr gering ist.
Ist so. Dafür sind die Boost-Items stärker geworden. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob du, sagen wir mal zum Beispiel, du fährst und du bekommst eine Banane. So, hinter dir ist aber einer mit drei Panzern. Du kriegst die in die Fresse, du kriegst noch was in die Fresse. Aber die anderen um dich herum bekommen einen Kugelwilli oder drei Pilze oder einen goldenen Pilz oder sowas. Die ziehen an dir vorbei. Und wir haben es ja wirklich im Grand Prix oder Knockout-Tour beobachtet. Ich hatte Szenen, ich war Erster, ich bekomme eine Münze, toll. Und das heißt, bedeutet natürlich, ich krieg gleich aufs Maul. So, das heißt, ich bin innerhalb von 6 Sekunden, bin ich von dem ersten auf den 24. Platz gefallen. Dann bin ich weitergefahren. Dann habe ich bekommen Kugelwilli und Turbo Boost. Und ich bin innerhalb von 5 oder 6 Sekunden wieder auf den 3. Platz nach vorne gekommen. Einfach ja. durch die Items. Nicht, weil ich gut gefahren bin, sondern nur durch die Items, die ich bekommen habe. Und das
also auch willst im normalen Grand Prix auch. Dass da noch ein bisschen Balancing notwendig wäre. Aber ich habe gehört, dass eben dieses Bagging dennoch abgeschwächt wurde. Aber ich habe erst, wie du sagst, erst wieder jetzt, weil ich eben die ganzen Speedrun-Videos schaue, bekomme ich jetzt laute Videos auf meine YouTube-Page mit, das ist die beste Strategie für online. Und es ist wirklich, viele sagen halt, ja, fahr, solange es geht, hinten. Und dann, wie du sagst, hol dir die Boost-Items und dann zieh nach vorne, kurz ja. davor, ja.
Ja, haben wir auch schon rausgefunden. Weil du vorne halt, es ist halt leider so geskriptet. Du bekommst halt vorne dann einfach so, keine Ahnung, so Münze, Feder. Und dann bist du halt komplett schützlos.
Ja, du bekommst maximal halt Banane, Münze oder Feder gefühlt.
Ja, und das ist nicht gut. Also sie sollten, der Modus ist fein, wie er ist an sich. Sie sollten das nicht unbedingt nerven, sondern sie sollten uns die Option geben, andere Items auszuwählen oder einzelne Items auszuschalten, die Wahrscheinlichkeit umzuändern, nicht nur Standard Furious oder sie fucking auszustellen im Grand Prix oder in der Knockout-Tour. Warum ist die Option nicht da?
Ich finde...
Warum sind da so wenig Möglichkeiten, Einfluss auf die Items zu nehmen?
Ich finde, was cool wäre, wäre, wenn sie dir erlauben würden, mit den Optionen, die du hast, als Frontrunner, zumindest irgendwie dem zu entgehen. Zum Beispiel... Wenn du mit einer, du kannst ja mit einem Pilz zum Beispiel einem Blue Shell entgehen. Warum ja. kann ich nicht durch einen gut gezielten Sprung mit der Feder hochspringen und dann ja. überhalb der Explosion sein? Oder warum kann ich nicht mit so einem Side Jump, so einem Charge Side Jump, ja, einem ja. Red Shell ausweichen zum Beispiel?
Richtig.
Dann wäre das, da weißt du, dass das so der Skill und das enge Timing, das richtige Nutzen von den Techniken mir hilft, vorne zu bleiben.
Auch guter Einwand, ja. Irgendwas halt, um das ein bisschen auszubalancen, wenn man halt vorne ist. Aber so, ja, haben wir auch bei der Knockout-Tour gemerkt. Wir haben einfach irgendwann angefangen, wir haben uns dann fast schon in den 10. Platz gestritten. So, weil wir dann halt da die Boost-Items haben halt dann gewartet und dann am Ende haben sie alle gezündet. Es war halt pures Chaos. Weil vorne hattest du keinen Bock mehr. Du hattest keinen Bock, vorne zu fahren.
Ja, genau. Nee, das sehe ich genau. Also von dem, was ich gesehen habe. Ich habe bisher nur gegen CPU gespielt. Ich habe jetzt diesen Freitag mit meiner Retro-Gaming-Gruppe, das ist auch der Chris, also der Retro-Plays-Chris dabei. Dann bringen alle mal ihre Switch mit. Das wird das erste Mal sein, dass ich Multiplayer spielen werde und werde es dann mal mir anschauen, wie es so ist.
Aber Leute, wirklich, also genießt ihr Open World, spielt Hide and Seek. Entweder ihr kommt bei mir rein oder ihr könnt euch auch wirklich mit Leuten treffen, macht euch eine Lobby auf und folgt diesen ganz, ganz simplen Regeln. Einfach, keine Ahnung, gebt den Leuten Zeit, sich zu verstecken, wechselt die Charaktere, dadurch habt ihr klare Teams, genießt die Strecken, versucht euch mal so richtig dumm zu verstecken, um dass ihr irgendwo hinspringt und euch zurücksetzt. Es macht so viel Spaß. Und wie gesagt, falls ihr Ideen für Verstecke braucht, ich habe zu jeder Strecke Shorts fast mittlerweile hochgeladen. Und das ist so cool, einfach diesen freien Fahrtmodus irgendwie zu nutzen. Ich liebe den freien Modus. Das ist alles, was mir Mario Kart gerade gibt. Weil einfach nur Grand Prix im Kreis fahren, hätte ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Sag ich dir, wie es ist.
Ich merke es mir auch für Freitag. Wie gesagt, ich werde es vorschlagen. Klingt auf jeden Fall sehr cool.
Ja, ich meine, das glaube ich, selbst so mit 4 oder 6 Leuten.
Ja, keine Ahnung. Klar. Ja, du kannst ja die Suchenden skalieren. So ja. wie bei Werwölfe-Spielen zum Beispiel.
Genau. Und, ja, sucht euch eine schöne Map und nehmt die Kumu-Weide, würde ich euch ja am Anfang empfehlen. Die macht da echt Spaß. Und dann versteckt euch, jagt euch. Das macht einfach irre Spaß. Cool. Dino-Dino-Dschungel ist auch super für den Anfang.
Mega Bock jetzt drauf irgendwie. Hast mir, also geht zum Tim in Stream. Schaut vorbei. Und könnt euch auch mal, oder hast du auch auf YouTube irgendwie eine Session hochgeladen? So in so ein Wort, dass wir Leute mal reingucken können?
Eins habe ich, ja. Ich habe es auch einmal erklärt. Und ein Wort habe ich hochgeladen. Aber die anderen Worts lade ich jetzt auf Gute Laune Tim hoch, weil das ist... Ja, die Shorts laufen, aber die langen Videos sind nicht so der gesehene Content da.
Aber dann wisst ihr, wo ihr Zeug findet, wenn ihr jetzt Bock habt, euch mal anzuschauen.
Ja.
Was ihr euch auch anschauen solltet, ist unser Patreon oder unser Steady. Dort habt ihr die Chance, uns zu supporten mit monatlichen Beigaben in der Höhe von diversen Euros. Und was ihr damit tut, ist, ihr ermöglicht, dass wir das hier tun. Das heißt, auch wenn ihr jetzt nichts geben könnt, könnt ihr ja trotzdem diesen kostenlosen Free-Feed genießen, dank diesen Leuten, die uns monatlich supporten Und wenn ihr uns supportet, gibt es noch zusätzlich zu den Folgen, die ihr hier im kostenlosen Feed erhaltet, jede Menge Bonus-Content. Zum Beispiel eben auch die Retro-Folgen, die Chris und ich machen. Und jedes Mal nennen wir unsere Top-Supporter. Die beginnen bei den 10-Euro-Mitgliedern, die da wären. Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Ser Yoga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam Miam, Miam Miam, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quellek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, neu dabei PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, Peter Beukmann. 15 Euro gibt es monatlich von Janis Just und Pigeon und mit 25 Euro unser Top-Supporter, der Axel Swiss. Vielen Dank an euren fortlaufenden Support.
Vielen Dank auch für eure Treue über so einen langen Zeitraum schon. Ey, wow.
Genau, immer diese, es ist eigentlich crazy, seit ich da bin, lese ich da eigentlich gefühlt dieselben Namen immer vor, die halt ab und zu durch neue Namen ergänzt werden. Und das ist einfach geil, wenn man sieht, dass halt Leute da dabei bleiben. Und es ist ja immer vollkommen fein, wenn man dann rausverloren muss. Ne? Gerade wenn, weißt du, also so 10, 15 Euro in einer Zeit, wo es so viele Subscription-Services gibt, ist das, läppert sich's einfach. Also kann ich jeden verstehen, der sagt, hey, jetzt kann ich es mir gerade nicht mehr leisten. Dann ist es halt so, wie gesagt, alles hilft uns, dass wir das hier auf die Beine stellen können. Vielen Dank dafür.
Ja, schön, dass du tolerant bist. Ich verstehe das nicht.
Auf jeden Fall bedanke mich auch bei dir, dass du dir Zeit genommen hast hier. Ist immer wieder eine Freude, mit dir über Spiele zu sprechen.
Und ich bin ja froh, dass du mir heute kein neues Suchtgame angedreht hast.
Ja, es ist gut, dass wir beide nur unsere jetzigen. Gut, ich habe jetzt Bock, Mario Kart mehr zu spielen. Also diesmal warst du der Übeltäter, kann man sagen. Das heißt, ich muss beim nächsten Mal dann irgendwas finden, was ich dich wieder anfixen kann. Ich schau mal so Most Addictive Games und dann gucken wir mal, was ich finde.
Hey, hau auf, ich bin anfällig.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in irgendeinem der anderen Folgen dann wieder, meine Lieben. Und den Tim wahrscheinlich sowieso in einem der aktuellen Roundups dann spätestens.
Genau, dann sage ich auch schon mal tschüss. Haut rein, ciao.
Bis dann und bye bye.